Wer Klopapier auf dem Tisch liegen hat, kann auch zwischen Mund und anderen Öffnungen nicht unterscheiden.
Couple Off,
der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 92.
Kicks.
Clara Lucas Music mit C.
Begleitet am Piano von Joshua Milo Music. Kennst du noch 1 Live 4?
Ja. Hast du die Jazz-Einflüsse gehört?
Ja, die ganz frühen Prägungen von Scat, Ella Fitzgerald, sind deutlich zu hören.
Diese Single war eine Auskopplung vom neuen Album Couple Off.
Erschienen unter dem Label Kicks, der Textil-Discount. Wir wollten das als Intro-Musik für unsere heutige Folge sogar einsetzen und dann haben wir gedacht, das ist so schön, da wollen wir dann nicht drauf quatschen mit unserem Couple Off, Folge 92 und so weiter, sondern es einmal pur einspielen.
Das war so fantastisch am Sonntag. Wir haben das geschickt bekommen, kurz bevor wir auf die Bühne gegangen sind.
Ja.
War es nicht auch so bei dir, dass das nochmal so eine...
Mich hat das richtig eingestimmt, ja.
Ja, mich auch. Ich fand es ganz toll.
Und ich habe danach dann erst festgestellt, dass ich die beiden, ich sehe sie normalerweise in viel größerer Distanz in ihren Videos auf TikTok, dann sind sie auf der Bühne und spielen halt selber, ne? Und da habe ich halt, es war halt eine Story und ich habe nur Joshua von Nahem am Klavier mit Blick in die Kamera gesehen und das erstmal nicht zugeordnet. Also wir verlinken euch beide in den Shownotes, folgt denen, die machen echt richtig tolle Musik. Habt ihr ja gehört gerade.
Und ich glaube, die sind ein cooles Paar. Ich habe mir so ein paar Postings angeguckt und so.
Ja.
Ich gucke mir das ja immer dann sehr genau an.
Hast du was entdeckt?
Nee, ich fand das einfach, man sieht sowas. Man sieht es, wenn ein Paar eine bestimmte Chemie hat. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast gesagt habe, aber ich sage das ganz oft, Jazz-Leute.
Ja.
Ich finde, die sollten die Welt regieren.
Letztens hast du gesagt, dass du Leute aus einem Orchester ganz toll findest.
Ich auch. Ja, was wie.
Der Podcast mit Iris Gavritsch und Iris Gavritsch. Alles, was Iris Gavritsch erzählt, erzählt sie auch. Und es ist mein Job, das festzustellen.
Ich finde, diese Kultur von so Jazz-Leuten oder Klassik-Leuten, die ist fantastisch.
Und super sympathisch, ne?
Ja, und einladend, kreativ, da passiert was, das sind richtige Welten.
Und ich finde, die beiden jetzt auch sind voll repräsentativ für das Gefühl mit der Community, die wir das erste Mal live getroffen haben in diesen beiden Shows.
Ja, voll.
Und ich sag mal für alle anderen, also einige hatten vorher geschrieben, dass sie krank sind und deshalb nicht kommen können und manche konnten wegen der Distanz nicht oder sonst irgendwelche Gründe. Da können wir, statt jetzt hier eine Folge darüber zu schwärmen, wie das war, euch zu begegnen, dann können wir sagen, es gibt weitere Termine im Herbst, das steht schon mal fest. Wir wissen nur noch nicht ganz genau, wann und wo, kündigen wir dann natürlich an und dann hoffen wir, sehen wir euch.
Hast du eine Schlagzeile der Woche?
Iris, ich habe diesmal nur eine fiktive Schlagzeile, keine echte, eine von mir ausgedachte.
Okay.
Neues Tatort-Ermittler-Duo, Lanz und Precht. Sie lösen keinen Fall, aber sie beschuldigen immer das Opfer.
Wie kommst du da drauf?
Ich wurde auf Instagram gefragt, was ich mir wünschen würde, wenn ich eine öffentlich-rechtliche Wunderlampe finden würde und Kai Kniffke käme als Gin raus und würde mir einen Wunsch erfüllen. Zu irgendeinem Format im Öffentlich-Rechtlichen und das war die Idee, die ich hatte. Und dann habe ich mir gedacht, wenn es das gäbe, ich glaube, da wären sie auch wirklich gut aufgehoben, die beiden.
Absolut. Vor allen Dingen, dass immer das Opfer beschuldigt wird, das finde ich richtig lustig.
Das Opfer hat die Pflicht zur Klugheit einzusehen, dass es selber schuld ist.
Ich habe diese Woche auch keine Schlagzeile der Woche, aber mir wurde ein Link geschickt und zwar boomerjobs.de und da tragen die Leute ihre Geschichten aus der Agentur ein, was die so erlebt haben. Ich habe mich köstlich amüsiert und es ist so krass, es ist einfach komplett meine Welt gewesen. Ne? Also nicht, dass ich so war, sondern das, was ich so mitbekommen habe.
Ja, wenn ich die Einträge, die ich da sehe, überfliege, wär schon krass, wenn du das wärst. Besoffen, beide Hände gebrochen, auf dem Klo beim Koksen erwischt.
Also das Beste war für mich, Geschäftsführung kam mit Bodyguard, weil er im Jahr davor von einem besoffenen Mitarbeiter verprügelt wurde. Das ist so gut. Oder halt wirklich so.
Ja.
Oder halt so Dreier-Einladungen vom CEO mit seiner Frau und so.
Oh. Hast du ja auch schon erzählt. Einladung zum Sandwich, solche Formulierungen.
Ja!
Ich bin überrascht, auch beim Überfliegen dieser Seite, auch die können wir euch in die Shownotes packen, wenn ihr die mal alle durchlesen wollt, dass da mehrere Sachen sind mit Frauen, die übergriffig sind, die den Männern auf den Arsch hauen, die sich sexuell belästigen, nötigen und so.
Es ist halt diese Dynamik, ne? Also das sind halt viele Typen, die so noch in den 60ern hängen geblieben sind, die dort arbeiten. Und dann lernst du ja irgendwann mal als Frau, dass es ja cool ist, auch so zu sein, weil du dann anerkannt wirst, weil du dann dazugehörst.
Ah ja.
Ich hatte auch eine Arbeitskollegin, die hat jede Frau einfach nur Olle genannt.
Ach ja, aber das geht ja dann auch, wenn sie das so sagt, dann auch gegen andere Frauen. Hat sie auch Männer übergriffig behandelt?
Nee.
Das nicht.
Die hat immer nur Frauen Olle, also zu jeder Frau Olle gesagt.
Ja.
Und wir hatten dann irgendwann mal so einen Kunden, der so Sextoys verkauft hat.
Mhm.
Und der hat uns dann halt ganz viel Zeug da geschickt. Und die hat das dann auch alles auf ihrem Tisch ausgelegt und dann halt auch sehr viel damit so gespielt, weil das gut bei der Geschäftsführung ankam.
Sie hat damit gespielt bei der Arbeit?
Nein, also, oh
kokettiert,
Gott.
Ja?
Oh Gott, ja genau, kokettiert.
Okay,
ja.
Gehen wir weg von diesen Bildern im Kopf und vielleicht zu einem Scheißproblem?
Ja.
Was ist dein Scheißproblem?
Liebe Iris, lieber Matthias, ich war am Sonntag bei eurer Live-Show in Köln und fand es wunderschön. Ich habe aber jetzt ein Scheißproblem. Ich war nämlich nicht alleine da, sondern mit meinem Mann. Und der hat jetzt gelernt, welche Shit-Moves ich eigentlich im Alltag mit ihm abziehe. Und ich selbst war auch, ehrlich gesagt, teilweise darüber überrascht, wie viele Shit-Moves ich durchaus auch in unserer Beziehung unterbringe. Jetzt habe ich ein schönes Zertifikat als Shit-Mover bekommen. Und jetzt wäre aber meine Frage, wie arbeite ich denn daran, wenn ich nicht unbedingt einer sein will, vor allem Menschen gegenüber, die ich sehr gerne habe. Und man hat aber ja manchmal Sachen, die sind einem schon so im Fleisch und Blut übergegangen, dass man sie gar nicht mehr so richtig wahrnimmt. Wie ist das bei euch? Ich brauche Hilfe. Ich verliere hier Haus und Hof und mein nicht existentes Vermögen. Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Ja, lieber Patrick, ich kann das sehr nachfühlen. So ging es mir mit Matthias zum Beginn unserer Beziehung.
Dass dir aufgefallen ist, wie viele Shitmoves du so bringst, ne?
Du hast auch viele gemacht. Aber du hast sie mir an den Kopf geworfen mit irgendwelchen lateinischen Begriffen. Du hast schon wieder ein Ad Populum gemacht oder ein Strohmann-Argument. Damit hast du mich komplett verloren.
Iris, das stimmt doch gar nicht. Du hast auf der Bühne schon angefangen, diese Sachen zu behaupten, dass ich immer mit Fachbegriffen um mich geschmissen hätte in unserer Anfangszeit, um dir zu sagen, was du für Shitmoves bringst.
Mhm.
Das stimmt doch gar nicht. Das habe ich nicht gemacht. Das ist eine unbewiesene Hypothese.
Doch, du hast es immer mal so zwischendrin fallen lassen. Aber das Tolle war, du hast mir ja dann auch sehr viel beigebracht. Auch zum Leid von dir, weil ich konnte dann immer sehr schnell erkennen, was du dann machst, welchen Shit-Move du dann gerade bringst. Und dann ist das Besondere passiert. Es hat so einen Gamification-Charakter bekommen.
Ja.
Also bei jedem Streit hat man plötzlich geschaut, okay, wie gut bin ich jetzt? Und es hat
komme ich damit durch? Manchmal, ja. Also selten haben wir solche Momente, aber ich hätte sie gerne mehr, dass man einen Shit-Move bringt, damit durchkommt und hinterher sagt, hast du eigentlich gemerkt, dass ich damit durchgekommen bin?
Ja, das hatten wir doch neulich.
Als du geheult hast und mich gefragt hast, ob ich gemerkt habe, dass haben wir auch schon ein Wort dafür. Wenn man dem anderen ein schlechtes Gefühl geben will, viel Shitty-Move, den hat Iris gebracht.
Ja, habe ich. Aber der war wirklich anstrengend, der Matthias. Das ist wirklich die allerletzte Konsequenz, aber damit habe ich dich gekriegt. Er hat mich dann auch danach entschuldigt. Aber das Tolle ist ja, dass man irgendwie auch dann zusammenstreitet. Also, dass man beieinander ist.
Ja,
dass man,
komm, genau. Das müssen wir eigentlich auch wirklich als eine ernst gemeinte Antwort auf das Scheißproblem sagen. Also, Shitmoves zu bringen, das macht Spaß. Hauptsache, die Grundlage, auf der man das macht, ist von beiden Seiten klar, dass man sich trotzdem liebt. Und wenn man dann diese Shitmoves bringt und darin besser wird, damit bist du auch wirklich nicht alleine. In München kam auch ein Paar auf uns zu und hat auch genau das gesagt, dass sie es bereuen, heute Abend da zu sein, weil sie merken, also die eine merkt, dass die andere die ganze Zeit Shitmoves bringt und jetzt kommt die damit nicht mehr durch. Aber das ist gut. Die Antwort ist, dann bring's auf ein nächstes Level, spielerisch. Das macht Spaß.
Weil du ja dann plötzlich mehr erkennst. Also nicht nur in deiner eigenen Beziehung, sondern auch wenn du, weiß ich nicht, im Büro bist oder unter Freunden. Wer macht gerade einen Shit-Move? Wer will seine Interessen durchbekommen? Wer will mich eigentlich gewinnen? Wen möchte ich gewinnen? Und dann reflektierst du dich ja auch noch selbst. Und ja, du bist halt auf einer nächsten Stufe. Ja. Und das gibt dir den besonderen Kick.
Wow. Das Thema
Keks.
Hallo, eure Exzellenzen. Nochmal vielen Dank für den super Abend in Köln. Und zu der neuen Folge habe ich eine Frage an euch. Bezüglich des Kicks. Hattet ihr krasses Lampenfieber? Wie seid ihr damit umgegangen? Ja, das würde mich auch so ein bisschen interessieren. Liebe Grüße.
Ja, das war natürlich der Hintergrund, warum wir uns entschieden haben, heute eine Folge über Adrenalinkicks und Rauschzustände und Nervosität zu machen, weil wir diese Shows jetzt hatten. Und guck mal, bei uns beiden ist es ja auch anders, ne? Ich habe schon, bevor ich dich kennengelernt habe, jahrelang durchs Schauspiel auf der Bühne gestanden. War trotzdem jetzt für mich nochmal was komplett anderes, aber davon erzähle ich gleich. Erstmal zu dir, weil für dich war es das allererste Mal, dass du in einem Show-Kontext performend auf einer Bühne gestanden hast. Wie war es mit dem Lampenfieber?
Ich habe mir das so anders vorgestellt. Ich habe gedacht, ich werde durchdrehen von Nervosität und es wird ganz schlimm. Aber ich habe das allererste Mal in meinem Leben etwas erfahren, was mich wirklich nachhaltig verändert hat. Ich habe mich darauf gefreut. Und kurz bevor wir auf die Bühne gegangen sind, wir standen ja hinter dem Vorhang, und ich habe sogar Instagram-Stories gemacht.
Stimmt,
ich habe Witze gemacht. Ich war voller Vorfreude. Also ich war nicht super locker. Alle haben gemerkt, dass ich auch nervös bin. Aber ich hatte Vorfreude, wahnsinnige Vorfreude. Und ich konnte es kaum erwarten, auf die Bühne zu gehen. Und das ist ein Gefühl, was ich noch nie in meinem Leben hatte. Ich habe mich noch nie auf irgendwas gefreut. Für mich war alles eine Prüfung, alles
das
anstrengend.
Das klingt so bitter, dass ich mich noch nie auf irgendwas gefreut.
Ich habe mich auf nichts gefreut. Immer wenn ich nur erzählt habe, ja, ich freue mich da drauf, auf irgendeinem Pitch oder so. Das war immer gelogen. Weil ich immer Angst davor hatte zu versagen oder dass es nicht funktioniert. Aber da wusste ich irgendwie, hey, das sind Leute, die kennen unseren Podcast.
Ja.
Die haben eine Karte gekauft und ich bin mit einem anderen Gedanken hin. Es ging mir nicht darum, jetzt muss ich performen, sondern ich wusste, hey, ich muss jetzt da für die da sein da draußen. Ich muss das jetzt. Es geht jetzt nicht um mich auf der Bühne, sondern es geht darum, dass diejenigen, die da im Publikum sitzen, dass die eine verdammt gute Zeit haben. Und das hat zwar auch eine Art Service-Gedanken,
ja,
aber der erfüllt mich, den finde ich total schön. Versteht man das?
Also ich verstehe es, weil das auch die Antwort ist, wo ich vorhin schon mal so kurz aufgemacht habe, dass es für mich komplett anders war als sonst, immer wenn ich Theater gespielt habe. Das Publikum ist der größte Unterschied. Also ins Theater gehen Leute aus einer ganzen Palette verschiedener Motivationen, aber es sind solche Motivationen dabei wie Status. Du willst dich da zeigen, deswegen zieht man sich auch entsprechend an. Man geht in bestimmte Stücke, weil man sie empfindet als einen Teil der Bildungswelt, in der man sich befindet, dass man das gesehen haben muss, ne, und darüber gesprochen haben muss und so, solche Sachen.
Und ist es nicht so, das hast du mir damals immer erzählt, dass so hart geurteilt wird auch nach einem Stück, ne?
Ja, das gibt's auch. Ja. Ich habe auch erzählt, das war auch interessant für mich in dieser ganzen Theaterzeit, selbst wenn ich selber das Stück scheiße fand, in dem ich mitgespielt habe und dachte, nee, das ist misslungen diesmal. Selbst dann kommen manchmal Leute hinterher und sagen, wow, ich habe noch nie so was Tolles gesehen. Das hat aber auch was mit mir gemacht damals. Ich habe dann gemerkt, wirklich am eigenen Leib erfahren, irgendwas gefällt immer irgendwem. Und das kann man zynisch sehen. Ich hatte eine Phase, in der ich das zynisch betrachtet habe und gedacht habe, ja, dann ist ja egal. Dann kann man ja wirklich irgendeinen random Kram auf die Bühne hauen und irgendwer wird sagen, wow, ich bin völlig beeindruckt. Man kann es aber auch richtig positiv sehen. In die Richtung, in die ich jetzt will, warum das für mich mit diesen Shows so ein anderes Erlebnis war. Du weißt von vornherein, dass es gut wird. Weil alle Leute, jetzt war das halt so, weil alle Leute im Saal sich als Teil einer Community empfinden, die alle Bock drauf haben, sich auch gegenseitig zu begegnen. Wir mussten ja gar nicht so viel stemmen. Wir mussten ja nicht am Anfang, wir brauchten ja keine Einheizer oder so, die eine gute Laune verbreitet haben. Weißt du?
Das war der Wahnsinn. Also auch wie aktiv alle waren. Wir hatten das so ein bisschen interaktiver gestaltet und wir hatten Plan B. Also wir haben das so vorbereitet, dass es auch funktioniert hätte, wenn keiner was gesagt hätte. Und wir hatten aber die Hoffnung, dass die Leute Lust haben, auch miteinander zu interagieren.
Ja.
Und es hat super gut funktioniert. Und auch, weil, das sagen wir immer wieder, das haben wir auch auf der Bühne gesagt, weil die Qualität der Community, das ist echt besonders.
Ja.
Also die Gedanken, auch immer, wenn ihr uns schreibt, ich sage das so oft, aber es ist wirklich, mein Gehirn kriegt das momentan nicht auf die Reihe, wie gut die Qualität ist.
Ja.
Mir ist es sehr leicht gefallen, auf die Bühne zu gehen, weil ich von allen getragen worden bin. Und dafür will ich mich ganz herzlich bedanken. Das war für mich was ganz, ganz, ganz Wichtiges und Großes. Ich habe das in meinem Leben noch nie vorher erfahren. Noch nie.
Da schließe ich mich an und bedanke mich auch. Und wie gesagt, mit diesem Vergleich zum Theater. Ich habe das auch noch nie so erlebt, wie das jetzt war. Das war fantastisch. Aber jetzt mit Blick auf Kick, Adrenalinkick. Das hat man ja, weil man eine so soziale Angst hat, also jetzt evolutionär begründet, ne? Das Urteil. Du setzt dich einem Risiko aus, zeigst was von dir und du könntest versagen. Und wenn du versagst, ist das existenziell bedrohlich. Und deswegen schüttet dein Körper Adrenalin aus und macht dir Höchstleistungen möglich. Weil dein Herzrhythmus schneller geht, dein Atem schneller geht, die Pupillen sich weiten, der Kopf schnell wird. Diese Art von Adrenalinkick. Und jetzt ist halt die Frage, ob das für dich, du kennst das ja aus einem anderen Kontext, vom Pitch oder so, diese Art von Kick. War das anders, weil du dich von Anfang an willkommen und getragen gefühlt hast und deswegen kein Risikogefühl hattest?
Ich hatte ein Wahnsinnsrisikogefühl und ich habe ja auch körperlich all das gespürt. Ich konnte tagelang nicht schlafen. Wir haben die Nacht vor dem Auftritt am Freitag beide nicht geschlafen, wirklich gar nicht.
Wir lagen einfach wach im Bett, haben uns aber nicht schlecht gefühlt dabei.
Ja, ich habe schon gedacht, oh, kriege ich jetzt Fieber? Ist irgendwas? Also körperlich ging es mir nicht gut in der Nacht davor, weil ich so aufgeregt war und weil man ja nicht enttäuschen möchte.
Ja, okay.
Also all das hatte ich, auch mit dem nicht essen und so und dann müde sein an den falschen Punkten, weil man nicht geschlafen hat, dann auch so zu viel Aufregung, zu viel Stress, dann wird man ja auch teilweise sehr müde.
Hauptsache, du schläfst auf der Bühne nicht ein.
Genau.
Ey, das ist mir mal passiert, ne?
Nein.
Ja, ganz am Anfang vom Schauspielstudium gab es
ein Stück. Vor Aufregung?
Nee, noch nicht mal deswegen. Das gibt's auch. Es gibt so einen Satz, der Soldat schläft, wenn die Schlacht losgeht, ne? Dann schläft er plötzlich ein, solche Sachen. Dass die Aufregung dich wirklich ausnockt sogar. Nee, wir haben in Betten gespielt und die waren gemütlich und es war so ein Stück... Mehrere Betten auf der Bühne und so ein Ensemblestück, wo man halt immer mit einsetzen, plötzlich richtest du dich auf und alle sagen was, gemeinsam einen Satz und so. Und ich habe wirklich mit meinem Einsatz komplett geschlafen, weil ich wirklich geschlafen habe.
Das ist so witzig.
Und ich bin durch die Stille aufgewacht und hatte den Satz dann aber auch direkt parat. Ich wusste, okay, der muss es sein, aber ich war weg.
Das ist so gut. Wie haben die anderen reagiert darauf? Haben die gelacht?
Nicht währenddessen dann natürlich, aber hinterher, ja. Und haben's, also es hat irgendwie sogar gepasst. War Glück, dass es irgendwie gepasst hat. Das Publikum hat nicht gemerkt, dass da jemand echt eingeschlafen war. Ich habe jetzt nicht geschnarcht oder gefurzt oder irgendwas.
Okay. Für mich war der größte Unterschied diesmal, dass geklatscht worden ist.
Ah ja, du hattest das schon mal erzählt, dass für dich der große Unterschied in der Werbung ist, dass da einfach kein Applaus kommt für die kreative Arbeit.
Ey, das hat echt was mit mir gemacht, weil vorher fühlst du dich halt echt nicht so gut, auch wenn jetzt viel Vorfreude da war und dann es auch wirklich Spaß gemacht hat. Aber dass danach Menschen kommen und sagen, hey, vielen Dank und halt auch klatschen und das ist so ein befriedigendes Gefühl.
Ja.
Und in mir hat das ausgelöst, dass ich glaube, wir sollten alle mal mehr klatschen und nicht nur auf dem Balkon, sondern... Also ich würde gerne eine neue Bewegung starten, dass wir anfangen, in Büros zu klatschen, wenn jemand eine gute Arbeit vollbracht hat. Ey, das kann Wunder bewirken, dass man plötzlich ganz anders mit diesem ganzen Stress umgeht.
Ja.
Und ich finde, wir sollten alle mal ein bisschen klatschen für das, was wir in letzter Zeit alle durchmachen zusammen.
Ja, stimmt. Aber in Flugzeugen, wenn es gelandet ist?
Ey, von mir aus klatscht. Also sobald irgendwie eine gute Stimmung da ist, warum sollte man immer alles mies machen? Ich finde, wir haben so viel genörgelt. Nee, da muss man doch jetzt nicht klatschen. Nee, das braucht man doch irgendwie nicht. Bababa. Und guck dir das jetzt mal an. Wir haben überall Mangel. Überall hat keiner mehr Bock auf irgendwas. Weil wir aufgehört haben zu klatschen. Vielleicht haben wir auch nie geklatscht. Aber wenn wir mal anfangen würden
zu klatschen. Glaubst du, wir haben Mangel, weil wir aufgehört haben zu klatschen?
Ja.
Gasmangel.
Wir sollten alle viel mehr klatschen für diejenigen, die unseren Alltag besser machen.
Ja, finde ich eine gute Idee. Ja.
Ja, finde ich eine gute Idee. Ich weiß, was das bedeutet. Du wirst nicht klatschen.
Ich klatsche jetzt für dich, für die Idee. Ich finde sie super.
Ich werde dich zwingen, dass du es tust.
Wie?
Wenn wir jetzt irgendwo sind, also zum Beispiel, wenn jetzt hier es irgendwann mal passiert bei unserem Bäcker, der hier um die Ecke ist, dass die Leute auch wirklich mal die Schlange gut einhalten können im Reißverschlussverfahren, dann werde ich klatschen und du klatschst mit.
Wenn es ihnen gelingt? Ja, von Herzen. Wirklich.
Ja.
Das Gute ist, ich werde da wahrscheinlich nicht drum rumkommen, weil es eh nicht gelingt. Hey, wir können jetzt alle in dieser Folge gemeinsam einer Hörerin applaudieren. Und zwar kommt sie in zwei Nachrichten. Die eine hat sie gestern geschickt, dass sie heute einen Auftritt haben wird. Und die zweite kommt hoffentlich später, dass er gut gelaufen ist. Und dann spielen wir sie dann ein. Hier erstmal.
Ja, zu eurem Thema Couple of Kicks kann ich was für mich sehr Aktuelles beitragen, weil ich morgen zum allerersten Mal mit einem selbstgeschriebenen Song auf einer Bühne stehen darf und da Menschen sitzen werden, die sich das anhören müssen, mit einem Mikrofon und mit Licht und allem drum und dran. Und es ist total wunderschön, dass es diese Chance gibt. Und gleichzeitig habe ich eine riesen Angst davor und eine ganz große Nervosität und auch dieser Gedanke, sich mit der Überzeugung dahinstellen zu müssen, dass das gut genug ist, dass andere sich das anhören müssen. Das ist eine sehr absurde Mischung und auf jeden Fall ein sehr großer Kick.
Okay, Iris, denk mit dran. Bevor wir das Outro aufnehmen, checken wir nochmal, ob die zweite Sprachnachricht von ihr angekommen ist, wie ihr Auftritt heute war. Ich habe noch eine Frage an dich. Du warst unterschiedlich vor den beiden Shows. Obwohl München das allererste Mal für dich überhaupt auf einer Bühne war, warst du vorher ein bisschen lockerer als dann in Köln. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass dein Bruder im Publikum saß. Und Patricia auch, ne? Deine beste Freundin.
Ja, also ich habe ein ganz enges Verhältnis mit meinem Bruder. Das klingt
Sweet
ein bisschen cool.
Home Alabama.
Nein, nicht so eng, sondern wir sind, meine Familie und ich, wir sind sehr eng miteinander. Ja. Und meine beste Freundin ist auch Familie. Das ist nicht eine Freundin. Und wenn ich da was vermassel, dann fühle ich mich nicht gut. Ich will ihn nicht enttäuschen.
Alle
ich,
anderen kannst du ruhig enttäuschen.
Mein Bruder ist eigentlich der witzigere von uns beiden. Also der ist wirklich, oder? Der ist eigentlich der ist sehr witzig.
Er ist richtig witzig. Ich will immer nicht sagen, dass er der witzigere von euch beiden ist. Das finde ich nicht fair. Aber er hat einen leicht anderen Humor als du und einen, ja, wo man sich auch sehr wegschmeißt.
Ja, und er hat schon damals, als ich meinen Führerschein gemacht habe, hat er immer gesagt, du darfst nicht die Familienehre
beschmutzen.
Beschmutzen. Ja. Und ich muss das bestehen beim ersten Mal. Und das hat mich so unter Druck gesetzt, dass ich wirklich richtig gut bestanden habe. Und seitdem nie wieder Auto gefahren bin.
Deswegen? Nein. Ja. Hatte das was damit zu tun?
Nee, Autofahren ist einfach nicht mein Ding. Aber jetzt war das wieder so, dass er aus Spaß gesagt hat, du darfst nicht die Familienehre beschmutzen.
Ja.
Und daraufhin hatte ich wieder so, dass ich mir gedacht habe, oh mein Gott, das muss jetzt irgendwie laufen. Und dann war ich ganz, ganz angespannt. Aber das war ein richtig schöner Moment,
als
er dann so danach, weil in meiner Familie sind auch Emotionen nicht so groß. Also wir nehmen uns zum Beispiel nicht in den Arm. Mein Bruder und ich, auf gar keinen Fall, ich fasse den nicht an.
Okay, aber jetzt können wir das Lied wirklich, Sweet Home Alabama, macht keinen Sinn mehr.
Macht keinen Sinn mehr. Also wir finden
inniges Verhältnis, aber auf Distanz.
Auf sehr großer Distanz, ja. Wir geben uns mal vielleicht förmlich die Hand oder so, das war's aber. Aber es war richtig schön dann zu sehen, als ich dann später von der Bühne runterkam, dass mein Bruder so richtig, der hat richtig viel Stolz in seinem Gesicht gehabt. Und es hat mir wahnsinnig viel bedeutet. Und irgendwie, wir haben das so untereinander, diese Aufregung und dann den Stolz und so, das ist was total Schönes.
Ja.
Und meine Mutter hat sich ja die Aufnahmen angeschaut, Matthias.
Mhm.
Also wir haben keine richtigen Aufnahmen, sondern nur ein Freund hat so ganz schlecht mit Handy verwackelt aufgenommen.
Ja, ist auch immer wieder verschwommen. Der Fokus schiebt sich immer wieder von uns auf die Leinwand hinter uns und so.
Aber total lieb, dass er es gemacht hat.
Wir gucken, ob wir was da rausnehmen und mal in ein Video verarbeiten können.
Und meine Mutter hat dann gemeint, Mensch, also Iris, du warst schon echt gut, aber Matthias, ne, der hat ja so ein richtig professionelles Deutsch.
Ja, über das du dich beschwerst, wenn wir uns streiten, ne?
Ja, meine Mutter war sehr begeistert davon, hat gemeint, also Matthias, also Bühne, das kann der Matthias. Sehr gutes Deutsch.
Das ist die Voraussetzung dafür.
Ja.
Ich habe das tatsächlich nie so extrem erlebt wie du, einen Unterschied, ob weißt du, ob Freunde oder Familie drin sind in einem Stück, wenn ich das spiele oder so. Aber ich hatte letztens mal einen Moment vor ein paar Monaten, den hast du mit beobachtet. Mein Körper hat komplett irrational reagiert.
Oh, ich weiß, welcher Moment. Als du Russisch gesprochen hast vor einem Muttersprachler.
Vor einem Muttler, genau.
Von einem Muttler, ja.
Ja, also ein Freund von uns, der Russisch spricht und dann gesagt hat, und wie läuft es mit deinem Russisch, als ich das noch regelmäßig jeden Tag so ein paar Minuten gemacht habe, ne? Ich habe so angefangen zu schwitzen, weil er dann mit mir das ausprobiert hat, einfach nur so sehr einfache Sätze gesagt hat und ich auf Russisch geantwortet habe.
Und der kleine Drecksack, dieser Freund von uns, ich habe richtig an seinen Augen gesehen,
dass wie er Spaß dran
der hatte, ne? Richtig großen Spaß daran. Der fand es richtig gut, dass du jetzt schwitzt. Und dann habe ich mir gedacht, warum lässt du das zu? Weil du bist ja derjenige, der eigentlich krass ist in dem Moment, weil du lernst ja einfach mal so Russisch. Neuerdings lernst du ja einfach so Hebräisch und sowas.
Ja, da bin ich noch komplett am Anfang und finde es unfassbar schwer, das Alphabet. Aber egal, das führt uns gerade weg.
Ja, aber es ist toll, dass du diese Neugierde hast. Mhm. Und eigentlich müsstest du dich nicht wie in einer Prüfungssituation fühlen. Hast du dich aber. Und ich glaube, als Hobbypsychologin jetzt, die komplett unseriös ist, glaube ich, dass das so von deinem Werdegang herkommt. Weil du bist ganz oft in solchen Prüfungssituationen, ich kriege das auch mit, von mir erwartet keiner was. Von dir wird richtig viel erwartet.
Und du kannst nur positiv überraschen.
Ich kann nur positiv. Matthias, ich lieb's. Es ist total sensationell. Wenn ich den Leuten erzähle, dass ich jetzt mit dir ein Buch schreibe, dann sind die einfach, das kann Murks sein. Die finden das super, dass ich überhaupt schreiben kann. Nein, so ist es nicht. Hab auch viele Anforderungen. Aber das ist wirklich nochmal anders als bei dir. Bei dir wird echt viel gefordert auch. Und das finde ich spannend, wie du dann darauf reagierst.
Ich habe bewusst in dem Moment noch nicht mal den Gedanken gehabt, oh, jetzt muss ich mich aber beweisen. Jetzt muss ich was können. Komm, Matthias, jetzt so, dieses Ding ist nicht abgelaufen in mir. Sondern völlig seltsam, es muss mein Nervensystem auf irgendeiner Ebene übernommen haben und dieses Adrenalin ausgeschüttet haben, sodass ich geschwitzt habe. Und dann war bewusst in meinem Kopf nur noch so, hä, warum schwitze ich denn jetzt gerade? Warum bin ich denn gerade aufgeregt?
Und das ist das Allerschlimmste, wenn man plötzlich merkt, dass man aufgeregt ist und alles Körperliche mitmacht.
Exakt. Mit dem Erröten ist es genauso. Das habe ich mittlerweile nicht mehr. Als Kind hatte ich das so extrem. Ich bin rot geworden, weil ich darüber nachgedacht habe, ob ich gerade rot werde oder warum ich gerade rot werde.
Mein schlimmster Moment, den ich mal diesbezüglich hatte, war damals in der Uni. Da hatte ich meine, ich weiß gar nicht, wie man das bei uns genannt hat, das war so die Abschlusspräsentation. Mhm. Und da musstest du deine Arbeit präsentieren und musstest sie ähnlich, wie man das jetzt im Jurastudium hat, dass man so eine Verteidigung hat, da musst du halt wirklich alles erklären, warum, weshalb und dir werden sehr kritische Fragen gestellt.
Ja.
Und der Professor, der das mit mir gemacht hat, der war schon ein bisschen manipulativ so, ne? Und ich war schon ein Jahr davor nicht mehr an der Uni, weil ich schon gearbeitet habe. Und ich kam zurück und der war sehr enttäuscht von mir, dass ich in der Werbung angefangen habe. Und das hat er mir auch immer wieder zu verstehen gegeben.
Hatte ich mit Lehrern, mit dem Schauspiel auch. Ich hatte einen Mathelehrer, der mir auch sehr deutlich zu verstehen gegeben hat, als ich noch einmal dann da war auf der Schule, dass ich ja leider keinen Beruf ergriffen habe.
Mhm, so ähnlich hat er das auch zu mir gesagt. Und er hat diese Abwertung mir gegenüber von der ersten Sekunde lang spüren lassen. Und das Krasse war, das war genau in dem Jahr, wo ich das mit meinem Herz und der Ablation hatte. Mhm. Und ich hatte denen noch im Vorfeld gesagt, mir geht's körperlich nicht gut, weil das zwischen den Ablationen war. Und die haben das nicht ernst genommen. Die haben das 0,0 ernst genommen, haben gemeint, entweder du präsentierst oder du bist durchgefallen. Und dann war ich dann dort und mir ging es sowieso schon körperlich nicht gut. Und dann kam noch das dazu, wie er mich behandelt hat. Und ich war in so einer extremen Prüfungssituation, wo ich, das hat sich einfach nur fürchterlich und unangenehm angefühlt. Und ich habe wirklich so angefangen zu zittern, dass ich nicht mehr richtig reden konnte. Also weil sowieso mein Körper schon von den Monaten davor fertig war.
Ja.
Und dann habe ich gesehen, wie ihm das gefallen hat.
Ach ja.
Und es hat es verschlimmert. Es hat es wirklich verschlimmert. Und ich habe gedacht, ach du Scheiße, was passiert jetzt hier eigentlich gerade? Und das hat mich so geschädigt, dass ich danach totale Schwierigkeiten hatte, irgendwas mit Präsentationen oder Prüfungen zu machen. Und ich da ganz viele positive Erlebnisse danach brauchte, damit ich wieder eine super große Gelassenheit habe.
Da lieferst du schon die Antwort, wie man damit umgeht. Weil auch das möchte ich in der Folge heute so ein bisschen machen. Wie kriegt man denn diese Art von Kick, die sich nicht gut anfühlt und die dich überwältigt, in den Griff. Und in der Situation selbst ist das vielleicht gar nicht mal, da können, also vielleicht fällt dir ja was ein. Ich denke, in der Situation selbst klappt das vielleicht nicht, weil es einfach wirklich dann stärker ist als du. Und jeder Gedanke daran, wie kriege ich das jetzt gerade eigentlich in den Griff, macht es nur noch schlimmer. Weil du ja dann den Fokus drauf hast aufs Problem. Aber du hast gerade gesagt, als Prozess, als langfristiger Prozess, immer wieder halt die positive Erfahrung, den guten Kick suchen, das heilt.
Ich habe irgendwo auch mal mir gedacht, okay, wenn ich die Sachen versemmel, dann habe ich wenigstens gute Geschichten zu erzählen.
Ja, das ist auch gut. Die Vogelperspektive, das genau. Hilft mir auch total. Zu sagen, es ist völlig wurscht gerade. Was mir gar nicht hilft, ist mir die andere Person nackt vorzustellen oder ein Publikum nackt vorzustellen. Nee, das ist so das, was alle immer sagen. Stell dir die doch alle nackt vor, dann geht's dir besser.
Nee, hilft das ist null. Das
Weil ich denke mir dann sogar, ja, okay, die sind selbstbewusst genug, nackt hier zu sitzen.
Ja, genau.
Ich nicht.
Aber Matthias, woher haben wir das mit diesen Ängsten vor diesen Prüfungssituationen? Ich glaube wirklich, dass es aus der Schule kommt.
Ja, das kann sein. Also noch weiter zurück wirklich, das, ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal so einmal skizziert, ne? Das Evolutionäre.
Ja.
Also unser Status, unser Ansehen in den Augen aller anderen ist für uns überlebenswichtig.
Ja, definitiv. Das glaube ich auch. Aber die Schule verstärkt das irgendwie noch so krass.
Ja, das stimmt.
Weil die ganzen, also worauf ich hinaus will, wir haben jetzt hier auch ganz, ganz viele junge Leute, die uns zuhören und die sagen, wir haben so viele Nachrichten bekommen, boah, dass ihr euch das traut und das irgendwie macht. Ich glaube, zu uns schreiben die das nochmal eher als irgendwelchen Leuten, die noch mehr Reichweite haben und noch größer sind, weil wir ja genau an dieser Schwelle sind.
Mhm.
Und worauf ich hinaus will ist, ich möchte den Leuten da draußen Mut machen, dass, also ich gehörte zu den Leuten, die wirklich zusammengebrochen sind vor Aufregung, vor Nervosität, wenn ich irgendwie eine Präsentation halten musste, weil ich in der Schule fertig gemacht worden bin. Ich hatte einen Englischlehrer im Abi, der mich so dermaßen bloßgestellt hat vor der Klasse. Der hatte keine Ahnung, was bei mir zu Hause eigentlich los war, warum die Dinge so waren, wie sie waren. Und der hat einfach immer nur gedacht, ja, ich bin faul und kompliziert und ich habe keinen Bock.
Was ja auch stimmt, ne?
Genau. Und ich hatte, das war richtig schlimm. Ich wurde richtig fertig gemacht. Und ich muss immer wieder an ihn zurückdenken, wenn ich heute irgendwelche Präsentationen halte, weil das ist eine Sache, die ich inzwischen wirklich sehr, sehr gut kann. Dass ich da eine Lockerheit habe, dass es strukturiert ist, dass es gut ist. Oder jetzt dann so auf der Bühne, dass man trotzdem mit einer gewissen Ruhe da noch rangeht.
Ja.
Und jeder, der das jetzt so zu Hause hat, ich kenne das ganz oft, dass die Leute sagen, boah, ich könnte das aber absolut nicht. Ich bin mir zu 100% sicher, dass ihr das könnt. Zu 100%. Und zwar jeder Einzelne. Das ist eine Übungssache und das ist eine Einstellungssache. Und man braucht ein gutes Umfeld.
Ja.
Klatscht mal zu Hause ein bisschen. Aber nicht bei jeder Kleinigkeit, sondern wenn es wirklich angebracht ist.
Ey, weißt du, was ich bei mir selber gerade beobachte? Ich bin in den Aufnahmen unserer Folgen nervöser, als ich es auf der Bühne war. Das ist völlig irre. Ich beobachte mich selber dabei mehr jetzt gerade. Ich glaube, es hat damit zu tun, weil es bleibt. Weil man nochmal zurückspulen kann. Weil man nochmal hören kann, was ich da für ein Bullshit gesagt habe. Das kannst du halt auf der Bühne nicht mehr.
Ich habe das aber auch. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas Unüberlegtes sage oder etwas, wo ich noch nicht reflektiert genug bin.
Aber guck mal, das ist doch verrückt. Wir haben doch hier die Kontrolle darüber. Wir machen es auch gerne, dass wenn wir irgendwas sagen, wir denken, das kann man ein bisschen entweder knapper oder besser oder lustiger formulieren oder so, dass wir sagen, komm, dann gehen wir nochmal dahin. Auf der Bühne kannst du das nicht. Ist doch eigentlich absurd, dass wir es dann da.
Aber es bleibt.
Ja.
Und manchmal siehst du das ja auch nicht oder bist einfach wirklich noch nicht weit genug.
Ja.
Was ich ja eigentlich romantisch sehe, weil ich finde es ja auch toll, dass man einen Prozess hat. Und ich mag das auch, wenn ich freue mich voll darauf, wenn ich irgendwie so 50 bin und so. Also wie mein Gehirn dann funktioniert. Ich bin schon ganz aufgeregt. Aber man weiß, dass das öffentliche Urteil da manchmal auch anders sein kann.
Ja. Wenn es gelingt mit so einem Kick, dann kann es so weit gehen, in die Richtung kippen, dass man sogar süchtig danach wird. Haben wir auch eine Sprachnachricht bekommen.
Hallo Matthias, hallo Iris. Zum Thema Kicks. Ich habe eigentlich keinerlei Probleme damit, irgendeine dumme Scheiße auf Bühnen zu machen oder im Internet irgendwo live. Das ist voll mein Ding. Aber tatsächlich der größte Kick war es, Stand-up-Comedy zu machen weil man einfach nicht weiß, ob das, was man sich zu Hause ausgedacht hat, in seinem Schlafzimmer wirklich lustig für andere Menschen ist oder ob das einfach kompletter Schwachsinn ist. Und man hat sich so auf diese Bühne gestellt und einfach alles komplett verletzlich rausgehauen und einfach gebetet, dass irgendwer lacht. Und das ist so ein Kick, sich so auf sich selber und seinen Instinkt zu verlassen, dass es süchtig macht. Also wenn es läuft, es macht es süchtig. Man will es mehr, es ist so spannend und danach ist man so aufgedreht und das ist insane. Und wenn es nicht klappt, ist es genauso schlimm. Es ist eine ganz schlimme Droge. Also Kick, Stand-Up-Comedy, große Droge, let's do it.
Ist es halt wirklich.
Ja, ich kann das auch total nachvollziehen. Vor allen Dingen, du bist ja dann im Raum mit mehreren Leuten und man lacht gemeinsam und dann ist das so ein Abend wie mit guten Freunden.
Ja, aber ich glaube auch wirklich, wenn wir es jetzt weiterfassen und weg von der Bühne gehen, Adrenalin-Junkie ist ja ein Begriff, den man nicht immer nur mit der Bühne assoziiert. Leute, die unbedingt in Vergnügungsparks auf Achterbahnen müssen, irgendwelche riskanten Sachen erleben müssen, Mutproben sind mit ein Grund dafür, dass man da, das ist ja auch, Mutproben sind ja häufig in so einem Alter, in dem sowieso der Hormonhaushalt sich reguliert und wo man ganz oft versucht, so an die Grenze oder drüber hinaus zu gehen.
Das findest du ja ganz gut, ne?
Kommt drauf an, manche Sachen mache ich gerne, wenn es wirklich einfach nur ein komplett blödes Risiko ist. Wenn es schief geht, dann hast du einfach ein Problem fürs restliche Leben. Sowas finde ich nicht gut, das mache ich nicht.
Und deswegen springst du nur von irgendwelchen Klippen in Frankreich. Ne?
Naja, wenn ich vorher sehe, dass andere das auch machen und es gut geht, dann traue ich mich. Ja. Aber noch besser finde ich Sachen, bei denen du jetzt nicht selber wirklich in Gefahr bist oder andere in Gefahr bringst. Das ist hier vielleicht ein kleiner Grenzfall mit einer Sprachnachricht, die wir bekommen haben, ob man damit die Leute, die mit ihren Autos vorbeifährt, in Gefahr bringt, hoffentlich nicht zu sehr. Aber ich spiel's mal ein.
Als ich vor vielen, vielen Jahren meinen Führerschein gemacht habe, ein eigenes Auto hatte und eine Digitalkamera, hatte ich mit ein paar Freunden die Idee, wir brauchen den Kick, wir verarschen andere Autofahrer. Wir stellen uns an die Straße, Blitz an und dann fotografieren wir die. Also wir verarschen die, als wären die geblitzt worden. Gesagt, getan, wir stellen uns hin, das erste Auto kommt, Blitz, super, alles im Kasten. Oh, scheiße, ein Polizeiauto. Das war ziemlich daneben. Direkt das erste Auto war ein Polizeiwagen. Ja, die sind natürlich angehalten, haben gefragt, was wir da machen. Wir haben uns dann versucht, irgendwie rauszureden. Ich bin auch erst noch weggerannt. Bin dann auch wieder zurückgekommen, weil das ja keinen Sinn hat. Wir haben dann erklärt, dass wir ja, einfach ausprobiert haben und aus Versehen auf den Auslöser gekommen sind. Die haben uns natürlich nichts geglaubt, haben aber trotzdem Auge zugedrückt und haben gesagt, wir sollen dann mal uns woanders hinstellen oder das Ganze woanders.
Ja, einfach auf einer anderen Autobahn blitzen.
Genau. Also wir gehen einfach mal davon aus, dass dieser Blitz nicht so blendend war, dass man damit ernsthaft den Verkehr gefährdet hat. Und dann ist es eine Art von Kick, die man sich in dem Alter, auch er sagt ja vor vielen Jahren, ne, die man sich sucht, womit ich mich identifizieren kann und sagen kann, ich war auch so.
Ich brauche das irgendwie nicht, diese ganzen Kicks.
Du bist nicht in Gefahr, süchtig danach zu werden, wie überhaupt die davor nicht das beschrieben hat, ne?
Also ich habe eine andere Form von Kick. Ich finde es geil, wenn ich mir was aufbauen kann und dann merke, aha, okay, jetzt hat was funktioniert. Und dann werde ich süchtig danach.
Verstehe.
Aber so diesen klassischen Adrenalinkick überhaupt nicht.
Er hat ja auch halt schlechte Folgen, wie Drogen das normalerweise halt haben, dass es nach dem Rausch hinterher beschissen wird, ne? Dann hast du Müdigkeit, wenn du davor nichts gegessen hast, dann kommt der Hunger.
Das erklärt, warum ich so schlecht aussehe diese Woche. Das ist wirklich so. Ich habe heute, seit wir zurückgekommen sind von den Live-Shows, ich sehe wirklich nicht gut aus. Ich bin richtig blass. Und ja, ich sehe einfach komplett fertig aus. Und das letzte Mal, dass ich so aussah, war, als wir damals die Agentur gegründet haben und wussten, hey, wir haben den Pitch gewonnen. Und es war eigentlich ein total freudiger Moment. Und mir ist aufgefallen, immer wenn was Gutes in meinem Leben passiert, sehe ich voll schlimm aus. Und wenn,
wie wird das bei unserer Hochzeit? Ich freue mich schon drauf.
Matthias,
wenn du da gut aussiehst, dann habe ich ein Problem mit dir. Weil dann ist das nichts Gutes, was dir passiert.
Es ist richtig hart und ich brauche dann auch ein paar Wochen, bis es mir wieder gut geht. Ich habe das immer. Was haben wir noch für Sprachnachrichten?
Ja, wir haben noch welche. Wir haben eine auch mit einer Frage, was man tun könnte. Folgendes.
Hallo ihr beiden. Ich bereite mich irgendwie ständig darauf vor, dass ich aufgeregt sein werde, dass ich Lampenfieber habe und dann passiert das aber gar nicht, sondern dann in Momenten, in denen ich so gar nicht damit rechne. Also als ich zum Beispiel das erste Mal an einem Pornoset stand, dachte ich vorher, es würde wahrscheinlich total, total awkward werden und total schrecklich, wenn ich dann zum ersten Mal vor einem Paar stehe, das vor meinen Augen Sex hat und dass ich wahrscheinlich nicht mehr aufhören kann zu kichern vor Aufregung. Aber es war überhaupt nicht der Fall. Ich war voll in meinem Element und habe mich pudelwohl gefühlt und es hat sich wahnsinnig natürlich angefühlt. Und ich dachte, dass es auch bei euch ein bisschen der Fall sein würde, dass ich total aufgeregt bin, wenn ich euch dann das erste Mal so sehe in Real und 3D und so. Aber war gar nicht der Fall, weil ich das Gefühl habe, euch schon so gut zu kennen. Ich glaube, das ist ein bisschen der Camgirl-Effekt. Die geben einem ja auch so eine Girlfriend-Experience und ihr gebt mir halt eine Buddy-Experience. Ich habe das Gefühl, ich kenne euch schon so gut und muss mich dann eher daran erinnern, dass ihr mich ja überhaupt noch gar nicht so gut kennt. Bisschen weird. Ja, und dafür bin ich aber immer total aufgeregt, wenn ich die Mütter von Freunden treffe. Also wenn ich zum Beispiel eure Mütter treffen würde, oh Gott, ich wäre so aufgeregt. Ich die ganze Zeit das Gefühl hätte, auf dem Prüfstand zu stehen. Also ich glaube, Mütter machen mir irgendwie Angst. Also Mütter von Menschen, die ich sehr mag. Das ist, glaube ich, das Ding. Ja, ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Ich habe mich auf jeden Fall mega gefreut, euch zu sehen. Macht's gut.
Das war Silvia, die Pornoregisseurin. Einige von euch haben sie bestimmt wiedererkannt. Sie war auch bei uns in der Show und da war das genauso.
Da wurde sie auch wiedererkannt, genau.
Ah ja, die ist es, ja genau.
Und glaubst du, sie hat recht mit der Angst vor unseren Müttern?
Absolut. Absolut. Meine Mutter fällt so schnell ein Urteil. Sie würde jetzt sagen, nein, auf keinen Fall.
Ja, würde sie es auch abstreiten?
Ich werde nie vergessen, wir waren damals mal, haben wir eine Freundin von mir gesehen. Und die hatte Klopapier auf dem Tisch liegen. Und dann hat meine Mutter direkt gesagt, vertrau ihr nicht.
Ja, ich erinnere mich.
Ich meinte, was? Und dann hat sie gemeint, die hat Klopapier auf dem Tisch. Vertrau ihr nicht, die ist... Ich weiß gar nicht mehr, was sie da genau gesagt hat.
Wer Klopapier auf dem Tisch liegen hat, der isst auch. Und dann kamen irgendwelche Sprüche, der kann auch zwischen Mund und anderen Öffnungen nicht unterscheiden. Oder irgendwie sowas.
Ja, also ich verstehe dann nicht, was sie da liest. Aber im Nachgang hatte sie recht. Ich konnte der Klopapierfrau nicht vertrauen.
Ich finde aber auch, Iris, dass du... Vielleicht übernimmst du das von deiner Mutter, vielleicht trägst du es in dir selber. Du bist schon auch ein zu Misstrauen neigender Mensch.
Ich misstraue jedem.
Wir werden das in der kommenden Folge aufgreifen. Das können wir jetzt hier schon mal sagen. Einige haben sich nämlich auch dafür interessiert, was mit dieser Geschichte mit meiner neuen Bekanntschaft war. Wovon ich in der letzten Folge gesprochen habe. Wir haben auch auf der Bühne abstimmen lassen, ob ich jetzt dahin gehen soll, in die Villa von diesem alten Typen oder nicht. Die Mehrheit war ganz klar dafür. Also zumindest dafür, dass ich mir so ein AirTag in den Arsch stecke, um auf sicher zu gehen, um geortet werden zu können. Wir machen also eine Folge Couple of Trust Issues nächstes Mal. Da könnt ihr uns schon mal Sprachnachrichten dazu schicken. Ich will jetzt aber zu unserem heutigen Thema noch was von dir wissen. Nach Premieren im Schauspiel gibt es das Premierenloch, in das man fällt. Ähnlich wie wenn man kurzfristig so einen Adrenalinkick hatte, dass danach eben es ins Gegenteil kippt, die Erschöpfung kommt und so, weil ja... es möglich macht, dass man Ressourcen aus dem Körper verwendet, die eigentlich Reserven sind und dann muss der Körper die Reserven erstmal wieder füllen. Beim Premierenloch ist es wirklich eine Art, na fast Traurigkeit, in die man fällt.
Hast und du das diese Woche?
Emotionale Instabilität. Ja.
Hast du?
Ich glaube, ich habe das gerade ein bisschen. Du auch?
Nee. Ich bin so fokussiert gerade auf Arbeit, weil wir ja noch ein paar andere Sachen gerade auf dem Tisch haben. Das ist kein Premierenloch, ich habe nicht so eine Traurigkeit oder so, sondern ich merke, dass alles sehr anstrengend die Woche ist. Ich hätte gern Pause von vielem. Und wie äußert sich das bei dir?
Nicht mal in erster Linie Traurigkeit, sondern Unsicherheit. Ich merke richtig, die Sicherheit, die ich auf der Bühne hatte, ne, die kippt jetzt gerade so ein bisschen in eine Verunsicherung. Ich rede darüber jetzt einfach, weil das ist auch wirklich im Thema von Nervosität und Kicks. Ich beobachte mich bei dieser Folge heute so sehr wie sonst nie. Ich gucke die ganze Zeit auf einer Metaebene. Ich habe Angst zu enttäuschen, weil ich auf der Bühne überhaupt keine Angst hatte. Und jetzt auf einmal, jetzt denke ich so, okay, also ich messe das daran. Ich messe die Energie, die auf der Bühne da war und die Lust am Erzählen und dass irgendwie auch, dass das auch schlagfertig war und miteinander. Und jetzt sitze ich hier und denke, oh, hört man diese Folge heute und fragt sich, was mit mir los ist. Warum ich heute nicht so liefere.
Es ist ja oft so, wenn du über andere nachdenkst, was sie über dich denken,
ja,
dann ist es ja eigentlich das, was du über dich selber denkst.
Genau, ja.
Also denkst du jetzt von dir gerade, dass du nachlässt?
Ja, dass ich nicht so liefere, dass ich nachlasse, ja.
Aber Matthias, es ist doch ganz normal, dass wir auch mal eine Folge haben, wo man nicht so abliefert, wie man es sich wünscht, weil man auch manchmal Wochen hat, die entweder hart sind oder wo man einfach von der Energie her nicht gut genug ist.
Ich bin ganz sicher, Iris, dass du gerade empathisch auf mich reagieren willst mit meiner Unsicherheit. Aber du machst das auf eine Weise, dass du mich darin dann auch bestätigst, dass du sagst, ja, du hast halt einfach gerade einen Tag, eine Aufnahme, wo du nicht so gut bist.
Oh, und weißt du, was denn ganz schlimm ist? Ja. Wenn du das jetzt auch noch annehmen würdest,
mhm,
und dir dann auch noch in der Rolle gefällst, also dass du dann auch sagst,
ja,
ich bin halt so. Und dann in der nächsten Podcast-Folge bist du dann wirklich viel schlechter.
Ja.
Und dann ist, ja, ich habe heute so einen Tag. Und dann fängt's an.
Befindlichkeiten. Das ist das Wort, ich kannte das nicht, bevor ich so Schauspielproben und so weiter erlebt habe und es dann immer hieß, jetzt bring nicht deine Befindlichkeiten hier mit rein. Mir ist auch einmal gesagt worden, das ist genau das, worüber du gerade sprichst, da hatte ich das. Ich habe mir nicht gefallen in der Rolle, dass ich gerade nicht gut spielen kann, nicht in den Flow komme, aber ich kam trotzdem nicht raus. Und mir hat auch nicht geholfen, das auszusprechen. Ich habe es ausgesprochen dem Dozenten gegenüber und habe gesagt, ja, ich habe da gerade Probleme und komme nicht weiter und komme nicht ran an das, wo ich rankommen will. Und der hat dann zu mir gesagt, du bist halt gerade der problematische Schauspieler. Und irgendwie hat mir das geholfen. Vielleicht nicht sofort in dem Moment, das wäre auch viel zu einfach, ne? Dann kannst du einfach zu jemandem sagen, ja, du bist halt einfach gerade eine Drama Queen, der problematische dies, das oder jenes. Aber langfristig, mir geht es nicht aus dem Kopf, dass er mir das so gesagt hat. Das verinnerlicht man. Also bei mir war es so, dass ich irgendwann angefangen habe, wenn ich in diesen Kreislauf komme, dass ich mich nur noch selber beobachte. Ein bisschen so wie jetzt gerade, was ich vorhin auch gesagt habe. Mhm. Ich beobachte mich und ich fange an, schlechter zu werden, weil ich mich beobachte. Irgendwann zu sagen, okay, jetzt hat es einen Selbstzweck. Jetzt wird es ein sich selbst ernährendes System von dich blockieren, Probleme erzeugen. Wozu?
Das ist voll interessant. Ich habe das ganz oft, wenn wir kreativ ausgedacht haben in einem größeren Team.
Mhm.
Und eigentlich ist es ganz gut, dass man auch über seine Gefühle und über seine Emotionen spricht.
Ja, Platz haben muss das. Das Gegenteil ist ganz falsch.
Ja, aber manchmal nimmt das zu viel Raum ein, zu viel Platz. Und darüber wird selten gesprochen. Und dann bist du in einem Raum. Befindlichkeiten ist vielleicht ist ein schlechtes Wort dafür, weil es sind ja mehr als Befindlichkeiten, aber es fängt dann plötzlich an, Überhand zu nehmen und alle sind blockiert und nichts geht mehr. Und ich bin dann manchmal so ganz kalt.
Du tendierst dazu, ins Gegenteil zu gehen,
ja,
und dann zu sagen, so, Schluss jetzt.
Ja, genau. Ich bin so, Schluss jetzt. Und dann werden Emotionen komplett abgestellt und dann muss man konzentriert an die Sache rangehen und die Sache jetzt mal durchziehen.
Ja.
Und dann, also das ist echt, also ich weiß auch, dass bei mir ist das richtig krass. Und es erschreckt auch Leute, wenn sie mich dann so sehen, weil sie dann denken, okay, ein Monster ohne Emotionen, was ist das?
Aber dann, wenn man es wieder jetzt vergleicht mit dir auf der Bühne, passt das null zusammen.
Es ist ja auch nicht, dass ich irgendwas spiele oder so von den Emotionen, aber ich glaube, bei mir ist es genau aus dem Grund, weil ich so viele Emotionen habe und weil ich weiß, wie sehr mich meine Emotionen blockieren können, ist das einfach ein Training. Es ist ein Training, zu gucken, gerade wenn du mit mehreren Leuten zu tun hast, wo sind viele Emotionen angebracht und wo muss man schauen, dass man es einigermaßen kontrollieren kann, damit die ganze Gruppe noch funktionieren kann.
Ja.
Und das ist super schwer und das ist jahrelange Übung.
Das ist übrigens auch kein spezielles Problem, finde ich, das jetzt nur mit Performance, mit Show oder mit sonst irgendeinem Kontext, in dem man halt jetzt Adrenalinkick hat oder so, das nur damit zu tun hat, das ist ein großes gesellschaftliches Problem. In allen möglichen Bereichen, ne? Dass wir uns als passiv empfinden und verhalten, nur reagierend. Die Umstände sind so und deswegen fühlen wir uns so und weil wir uns so fühlen, machen wir wieder was Bestimmtes.
Hm. Ist auch der Umgang, also jetzt gerade als wir das vorhin auch hatten, dass es ja wie so eine Sucht werden kann, dass du deinen nächsten Kick bekommst. Und dann bist du ja irgendwann mal in so einer Spirale drin, die voll mit Adrenalin ist.
Mhm.
Und wir hatten es schon in anderen Folgen, wo es darum ging, wie können Leute mit Erfolg umgehen, dass sie das nicht ganz so gut vielleicht können, was auch sehr viel damit zu tun hat, genau mit diesem Thema, mit dem Kick,
ja,
damit bestimmte Bedürfnisse befriedigt werden. Aber die Nervosität zwingt viele dazu, vielleicht dann auch, weiß ich nicht, ein bisschen durchzudrehen, nicht gut mit der Sache umzugehen. Und ich finde, das klingt jetzt so hart, aber man darf andere auch nicht mit seiner Nervosität belasten. Ja. Also man muss ein bisschen Verantwortung darüber übernehmen. Das klingt jetzt fürchterlich kontrolliert, aber ich finde das echt wichtig.
Es gibt, glaube ich, eine Sache, es kann sein, dass ich die in einer frühen Folge schon mal erzählt habe, aber ich finde sie so eindrücklich. Bei Akrobatik, bei Partnerakrobatik, wenn du unten bist und du hältst die Person, die oben irgendwas macht, einen Handstand oder so, da habe ich von einem Lehrer, den ich richtig gut fand, gelernt, dass du, wenn du unten bist, nicht ächzt. Dass du keinen Ton da von dir geben sollst. Wenn du merkst, das wird gerade schwierig, dann sagst du ganz schnell ab. Und dann weiß die Person oben, okay, es geht runter. Entweder jetzt relativ schnell wirst du fallen gelassen und kannst dich schon mal darauf vorbereiten, dass du dich abfederst. Oder du springst selber oder versuchst, irgendeinen kontrollierten Weg runterzukriegen, weil du gerade zu schwer bist. Aber nicht unten halten und dann so ein irgendwie sowas machen. Weil es macht was mit der Psyche der Person, die oben ist. Dass du das Gefühl hast, jetzt werde ich zu schwer.
Ja, voll. Das ist ein gutes Beispiel.
Manche haben in Bezug auf Adrenalinkick, Nervosität uns gesagt, also uns Nachrichten geschickt, wo es darum geht, was man für Atemübungen machen kann. Wird auch generell überall empfohlen. Atemübungen, um Kontrolle zu haben. Genau das ist ja das gerade, worüber wir sprechen. Jetzt würde mich interessieren, vielleicht kriegen wir ein sehr spezielles Problem gerade gelöst, das möglicherweise andere außer dir haben. Wenn ich mit dir zusammen Atemübungen machen will, dann ist das sehr oft, sagst du, das tut dir gerade eben überhaupt nicht gut.
Ich glaube, das Problem ist bei mir, ich kriege das einfach nicht auf die Reihe, da eine Gewohnheit daraus zu machen.
Mhm.
Also jetzt zum Beispiel kurz vor der Show fiel mir ein, seit Corona kann ich ja nicht mehr so gut atmen.
Mhm.
Und hab das so ein bisschen, dass ich ein bisschen kurzatmig bin. Und denk mir dann ein paar Tage vor der Show, ey, lass mal eine Atemübung machen.
Okay, also das wäre schon die Lösung.
Ich glaube, Regelmäßigkeiten sind super wichtig. Aber mir wird sehr oft sehr schwindelig davon, ja.
Genau. Hast du dann was du dagegen wieder unternimmst, oder?
Nee, ich lasse einfach alles im Leben über mich ergehen. Machst du das irgendwie mit den Atemübungen?
Es gibt eine Atemtechnik, die ich online mehrfach gesehen habe, auch auf TikTok. Box Breathing wird das genannt. Das wäre beim Militär so das Ding, womit du alles in den Griff kriegst, weil dein parasympathisches Nervensystem dann wieder aktiviert wird, in egal welcher Situation, egal wie heftig dein Adrenalinkick gerade ist. Damit ist gemeint, Box Breathing, weil es wirklich wie so eine Box, wie so ein Viereck ist, immer auf 4 zählen. Und zwar auf 4 einatmen, auf 4 Sekunden die Luft anhalten, 4 Sekunden ausatmen und dann da wieder 4 Sekunden die Luft anhalten.
Oh, immer, ich hab jetzt schon Schwindel.
Genau, so geht's mir nämlich auch damit. Ich kann das nicht gut. Ich werde dadurch kriege ich erst das Gefühl von Atemnot.
Aber ist das nicht das vegetative Nervensystem?
Also das parasympathische Nervensystem und das sympathische Nervensystem sind beides Teile des Vegetativen.
Ah.
Und es läuft so, also das Sympathische.
Das ist natürlich viel netter.
Das ist sehr viel netter. Das sympathische Nervensystem ist genau das, worüber wir bei Kicks sprechen. Das ist das, das unter Adrenalinausschüttung es möglich macht, dass dein Körper Reserven aufbraucht, die eigentlich wirklich Reserven bleiben sollen.
Mhm.
Damit du in der Situation, meinetwegen können wir es sehr vereinfacht sagen, Superkräfte entwickelst.
Mhm.
Für hier und jetzt schneller laufen kannst und so weiter. Und das Parasympathische ist dazu da, dass du heilst, regenerierst und so. Deswegen ist Schmerzbehandlung so wichtig. Weil immer wenn man extreme Schmerzen hat, dann kann der Körper dabei noch gar nicht anfangen zu heilen. Weil diese heftigen Schmerzen das sympathische Nervensystem aktivieren, sodass Adrenalin ausgeschüttet wird. Dann heilt der Körper nicht.
Ja, ich kenne das. Das war bei mir damals so. Und das ist richtig scheiße. Wenn das dann über mehrere Jahre dann so geht,
genau,
dann ist man einfach nur noch fix und fertig.
Ja. Also Box-Breathing. Vielleicht mache ich es falsch. Vielleicht einfach nur, weil ich es nur aus dem Internet übernommen habe und mir das nie jemand gezeigt hat, wie es genau geht, wie lange man da bis 4 zählen soll, ob es wirklich 4 Sekunden sind oder ob das andere Zeiten sind. Für mich klappt es nicht. Und auch generell, also die Atemübungen waren für mich jetzt nie so der Bringer. Bei mir ist es wirklich was Mentales, Einstellungssache.
Sag mal, hast du jetzt eine Sprachnachricht bekommen von
der, die ihren Auftritt hatte, ne?
Ja.
Ich guck mal, warte. Sie hat was geschickt. Ich bin sehr gespannt, wie es gelaufen ist.
Hallo ihr zwei, der Auftritt ist vorbei. Es ist sehr gut gelaufen. Ich hatte meinen Glücksbring mit auf der Bühne und ich bin überwältigt von dem Gefühl, von der letzte Ton erklingt und man hört Leute schreien und klatschen und ich weiß, da stehen Menschen, die jetzt extra deswegen hier sind, um sich das anzuhören und es war wunderschön. Es war ein riesengroßer Adrenalinkick und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt schlafen kann. Aber es ist, ja, jede Aufregung war diesen Moment wert.
Ich glaube, sie wird ganz gut schlafen. Da ist doch der Parasympathikus aktiviert. Das höre ich ihre Stimme an.
Ja, also herzlichen Glückwunsch. Das klingt nach einem sehr guten Auftritt.
Ja.
Vielleicht kann sie noch nicht augenblicklich direkt danach. Das klingt, als hätte sie sehr früh nach dem Auftritt die Nachricht geschickt. Und so war es doch bei dir auch, oder? Das dauert dann noch einen Moment, bis es abklingt. Oder hättest du sofort schlafen können?
Moment! Ich habe die ganzen Nächte nicht geschlafen. Ich habe mir komplett die Oscars angeguckt, weil ich nicht geschlafen habe.
Und das erfahre ich jetzt?
Ja, du hast die ganze Zeit, Matthias war weg.
Bei
der
mir
konnte
schnell
gut schlafen, ja. Nee. Ich habe ja bis heute Probleme, weil ich so wenig geschlafen habe und so wenig gegessen habe.
Jetzt wollte ich dich gerade fragen, wann hat denn der Kick bei dir nachgelassen? Immer noch nicht?
Immer noch nicht. Ich bin noch mittendrin.
Und morgen verreisen wir schon wieder.
Mhm. Hast du ein Outro?
Ich hab eine Geschichte, eine griechische Sage, von der ich finde, die passt ziemlich gut zum Thema heute. Arion war ein Singer-Songwriter.
Der war von Lesbos, ne?
Ja. Hast du nachgeschaut, oder was?
Mhm. Vielleicht.
Du bist ja schnell.
Ich guck mir den gerade an, der gefällt mir optisch nicht so. Nicht mein Typ. Der zu leidende Augen. Okay, erzähl mal.
Hast du zufällig ein Bild, auf dem er auf einem Delfin sitzt?
Mhm.
Ja.
Im wilden Wasser.
Genau. Das ist die Geschichte davon, wie das kam. Also, er hat auf Lesbos gelebt und war eben guter Singer-Songwriter. Hat Leier, Lyra gespielt und dazu gesungen. Und dann gab es irgendwann mal einen Wettbewerb in Sizilien, zu dem er eingeladen war. Er ist hin.
Sowas wie Eurovision Song Contest.
Eurovision.
Genau. Eurovision.
Genau.
Eurovision. Ja.
Ja, das wäre die slawische Variante.
Ja,
Eurovision. Und er hat gewonnen. Ja, er war so gut, dass er da gewonnen hat und deswegen hat er halt tolle Preise bekommen. Viel Gold, das hat sich noch sehr viel mehr gelohnt damals, so einen Contest zu gewinnen als heute.
Mhm.
Und dann ist er also voll mit Reichtümern beladen in seinem Schiff unterwegs zurück nach Griechenland gewesen, von Sizilien aus. Und unterwegs haben die Matrosen sich gedacht, ey, das ist doch nur ein Singer-Songwriter, den können wir doch killen und seine Schätze stehlen. Und das hat er natürlich mitbekommen, dass die diese Pläne gerade haben. Und dann hat er gesagt, kann ich noch einen letzten Song spielen zum Abschied? Das haben sie ihn machen lassen. Sie kannten ja, also sie wussten ja, wie er klingt. Sie hatten jetzt keine Angst, dass er sie verzaubert mit seiner Musik oder so. Und dann hat er sich ans Ende vom Schiff gestellt und dort gesungen und gespielt. Und durch dieses Lied hat er nicht die Matrosen an Bord, die ihn umbringen wollten, verzaubert, sondern Delfine angelockt. Und das war dann seine Rettung. Also er hat sich plötzlich über Bord gestürzt, bevor sie ihn umbringen konnten. Und ein Delfin hat ihn auf den Rücken genommen und ihn ans Festland gebracht. Da ist er dann bei einem König untergekommen. Und genau bei diesem König sind dann auch die Schiffer, die Matrosen, gelandet. Und der König hat gefragt, und, was habt ihr mit Arion gemacht? Und dann haben sie halt gelogen und gesagt, ja, der ist in Sizilien geblieben. Und in dem Moment tritt Arion hinter seinem Vorhang hervor und die Lüge der Matrosen fliegt auf und sie werden alle gekreuzigt. Und danach hatte der nie wieder Lampenfieber, weil er mal um sein Leben singen musste und weil es geklappt hat.
Das ist die Geschichte?
Ja.
Zu Kicks?
Ja. Es hätte noch andere gegeben, aber ich habe mir gedacht, komm. Das ist so eine Randgeschichte. Nehmen wir doch die heute.
Okay.
Wie gesagt, ich lasse nach und ich habe auch Sorge, dass ich nachlasse.
Ja. Komm, wir sagen das heute nicht mit der Bewertung und so.
Heute kriegt ihr von uns eine Bewertung.
Ich gebe euch 5 Sterne. Ich habe auch gesagt bekommen von Leuten, die sehr oft auf anderen Shows und so sind,
ja,
die sich so auch professionell damit auseinandersetzen, dass das eine sehr besondere Community ist und dass sie das so noch nicht erlebt haben. Also deswegen, ich sag das hier nicht einfach nur so, sondern das ist...
Ich bin Zeuge, ich war dabei.
Deswegen, daraus müssen wir was machen. Ob das eine Sekte ist oder irgendwas, ich weiß es noch nicht, aber wir müssen was daraus machen.
Ja.
Ich hab euch lieb.
Ich euch auch und zum Abschied kriegt ihr einen großen Applaus von uns.
Was ist denn das für ein Applaus?
Na, den spiele ich eh ein vom Band.
Ach so, okay. Tschüss. Tschüss.
Vielen, vielen Dank euch.
Ist nicht schön.
Ja.